Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das, worüber wir bei der Mangelernährung sprechen, bedeutet tatsächlich Gewichtsverlust durch zu geringe Nahrungsaufnahme. Und das sehen wir in den geriatrischen Krankenhausabteilungen bei ungefähr 20% der Patienten.
Theoretisch könnte und sollte man da auch mehr Wert drauf legen. Ja, es fehlt tatsächlich oft am Personal und vor allem auch an geschultem Ernährungspersonal.
Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Das ist aber sehr lecker. Aber wenn man Glück hat, schmeckt es trotzdem gut. Das ist das Gemüse. Ist gut gemacht, das ist nicht so verkocht, das ist gerade richtig gut.
Im Jahr 2021 finden fast alle Veranstaltungen online statt. Auch wissenschaftliche Konferenzen. Etwa eine über pflanzliche Lebensmittel, bei der ich zu Hause am Bildschirm zuhöre, weil ich gerade an einem Beitrag über veganes Essen sitze. Bei einem Vortrag über die Ernährung älterer Menschen fällt dann ein Satz, den ich einfach nicht glauben kann.
Also durch vielerlei Altersveränderungen in verschiedenen Bereichen, die eben die Ernährung erschweren, das Kochen, Einkaufen dann oft erschweren und auch den Appetit beeinträchtigen, besteht ein hohes Risiko für Mangelernährung im Alter, was dann wiederum mit einem erhöhten Krankheitsrisiko verbunden ist und auch zu enormen Kosten im Gesundheitswesen beiträgt.
Mangelernährung? Alte Menschen, die nicht genug zu essen bekommen? Kann das wirklich sein? In Deutschland? Später werde ich darüber mit Dorothee Volkert ausführlich sprechen, die den Vortrag gehalten hat. Vorher fällt mir mein Schwiegervater ein. Er war 84, als seine Frau starb, und in der Zeit danach war das mit dem Essen für ihn tatsächlich ein Problem. Er war jetzt allein und weit weg, unterstützen konnten wir ihn nur selten. Kochen konnte er nicht, Essen auf Rädern hat ihm nicht geschmeckt. In der ersten Zeit hat er sich hauptsächlich Pudding gekocht. Hunger hatte er sowieso kaum. Für uns war das erschreckend zu hören, aber die Ernährungswissenschaftlerin Lena Weiß aus Mannheim kennt das durchaus.
Das, finde ich, merkt man auch, also so aus der eigenen Verwandtschaft, dass man vielleicht eher da hinein verfällt, Dinge zu kochen, die einfach sind. Und die werden dann häufig sehr einseitig. Man isst nur Pudding oder zum Beispiel ganz klassisch ist ja auch sowas wie Kartoffeln mit Ei. Das geht schnell, die Kartoffeln schmeiße ich einfach ins Wasser und so.
Gesunde Ernährung im Alter. Was der Körper von Senioren braucht. Ein Feature von Helmut Nordwig.
Lena Weiß hat mich zu ihrem Arbeitsplatz eingeladen. Ein Pflegeheim am nördlichen Stadtrand von Mannheim, das Karl-Weiß-Heim. Die Namensgleichheit ist Zufall. Lena Weiß ist die Qualitätsmanagerin. 60 pflegebedürftige Menschen leben hier und auf gutes Essen wird besonderen Wert gelegt.
Wir zu Hause können uns machen, was wir wollen. Und man merkt auch im gewissen Grad, je nach Lustempfinden, was dem Körper vielleicht fehlt. Und ein älterer Mensch im Pflegeheim, der kann das nicht so leicht selbst bestimmen. Deswegen ist er irgendwo darauf angewiesen, dass es einfach schon so gut kommt, wie es sein sollte.
Damit das Essen frisch und in guter Qualität auf den Tisch kommt, herrscht am späten Vormittag Hochbetrieb in der Küche des Karl-Weiß-Heims. Drei Frauen sind damit beschäftigt, dass alles nicht nur rechtzeitig fertig ist, sondern auch schön aussieht und gut schmeckt. Eine von ihnen ist die Küchenleiterin Viktoria Karaschehili.
Ja, gibt es zum Beispiel heute als Nachtisch Ananas, da haben wir jetzt gerade frisch geschnitten. Fisch kommt gerade aus dem Ofen, das ist auch frisch gedünstet. Heute gibt es Weichweizen, haben auch selbst gemacht, gekocht. Das ist die Suppe jetzt, das ist die Grießsuppe mit Gemüse. Dann haben wir Soße dazu zum Fisch und Reis. Also ist keiner aus der Tüte oder tiefgefroren, weil es gibt nämlich sowas, das kaufen wir nicht. Erstmal ist zu teuer und zweitens, wir wollen so frisch wie möglich.
Zwei Menüs haben die Bewohnenden zur Auswahl. Eines mit Fisch oder Fleisch und ein vegetarisches, Gemüse und Weichweizen. Das haben aber deutlich weniger Seniorinnen und Senioren gewählt.
Bei manchen Bewohnern am liebsten morgens, mittags, abends Fleisch. Die Bewohner sind ja zwischen 70, 80, 90. Also je älter, desto schwieriger halt, weil einfach diese Erinnerungen sind damit verknüpft, dass man halt gerne Kartoffeln gegessen hat, Fleisch gegessen hat. Und vor allem die Kriegsgeneration, das ist halt die große Schau auf Fleisch. Und das wollen wir denen auch nicht wegnehmen, also um Gottes Willen. Die sollen halt ihre Tage noch hier genießen und das Essen bekommen, worauf sie Lust haben. Nun müssen wir halt gucken, dass wir das in gesunde Verpackung einpacken, dass die Leute halt trotzdem lange noch genug gesund bleiben.
In Heimen gibt es geregelte Mahlzeiten und Speisepläne. Aber was alte Menschen essen, die zu Hause wohnen und wie viel, das weiß niemand so genau. Das sagt Dorothee Volkert, deren Vortrag den Anstoß zu dieser Sendung gab. Die Daten seien mindestens 20 Jahre alt, sagt die Ernährungswissenschaftlerin, als ich sie in ihrem Büro an der Universität Erlangen-Nürnberg treffe. Ich frage nach. Sie ist doch Professorin an einem Institut für Biomedizin des Alterns. Warum macht sie denn nicht solche Untersuchungen?
Ja, wenn Sie mir das Geld zur Verfügung stellen, also es hängt ja dann immer an den Forschungsgeldern. Wobei Ernährungserhebungen eben auch immer sehr aufwendig sind. Nach allem, was wir wissen, sind gesunde, rüstige Senioren im Durchschnitt auch gut ernährt. Es gibt jetzt keine offensichtlichen Mängel, aber ein kleiner Teil, ich würde mal schätzen, also was man aus anderen Ländern auch weiß, bis zu 5% der zu Hause lebenden älteren Menschen haben tatsächlich auch eine Mangelsituation, essen also nicht ausreichend.
Das kann dazu beitragen, dass jemand in ein Krankenhaus kommt. Zum Beispiel in die Klinik für Altersmedizin am Marienhospital Herne. Und wenn ein Mensch dort genau untersucht und gewogen wird, fällt dem Klinikdirektor Rainer Wirth nicht selten auf, die Person hat deutlich zu wenig gegessen. Es gibt sie also wirklich. Mangelernährung in Deutschland.
Das, worüber wir bei der Mangelernährung sprechen, ist Gewichtsverlust, Verlust an Körpersubstanz durch zu geringe Nahrungsaufnahme. Und das sehen wir in unseren Abteilungen, also in den geriatrischen Krankenhausabteilungen, bei ungefähr 20% der Patienten und weitere 30-40% der Patienten befinden sich in einer Risikosituation der Mangelernährung, also sozusagen in einer Vorstufe.
Das sind Zahlen, die mich erschrecken. Sie bedeuten aber glücklicherweise nicht, dass jede fünfte ältere Person unterernährt ist. In die Klinik kommt ja nur, wer krank ist. Trotzdem, es gibt offensichtlich eine relevante Zahl von Seniorinnen und Senioren, die nicht genug essen. Nur, wie kann das sein? Fällt das den Betroffenen selbst gar nicht auf?
In der Regel wissen diese Menschen davon überhaupt nichts und meist wird es auch nicht richtig wahrgenommen, selbst wenn Menschen Gewicht verlieren, weil das eben so ein langsam schleichender Prozess ist. Wenn Sie nur ein Viertel weniger essen, dann dauert das 2-3 Wochen, bis Sie 1 Kilogramm verlieren. Dann ist das so langsam schleichend, dass Sie das überhaupt selber nicht bemerken.
Oft, sagt mir der Klinikdirektor, lässt im Alter der Appetit nach. Das kann eine Nebenwirkung von Medikamenten sein. Psychische Gründe oder eine Depression können ebenfalls dahinter stecken. In diesen Fällen wäre mehr Nahrung wichtig. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall. Ältere Menschen, die tatsächlich weniger Energie brauchen, weil sie sich nicht mehr so viel bewegen wie früher. Oft sind körperliche Gebrechen der Grund dafür, sagt Dorothee Volkert. Was ich nicht wusste, auch wenn der Kalorienbedarf im Alter sinkt, braucht der Körper trotzdem gleich viele Nährstoffe.
Bei den Vitaminen, Mineralstoffen, soweit bisher bekannt, gibt es keine Altersveränderungen im Bedarf. Also wir gehen davon aus, dass alte Menschen genauso viele Mikronährstoffe brauchen wie jüngere auch. Wenn man weniger isst, muss man mehr noch darauf achten, hochwertige, also vitamin- und mineralstoffreiche Lebensmittel, also nährstoffdichte Lebensmittel zu essen.
Von bestimmten Nahrungsbestandteilen muss somit mehr im Essen drin sein als in jüngeren Jahren. Das sind vor allem Proteine und Ballaststoffe. Dazu aber später. Erst einmal geht es um Vitamine und Mineralien. Ältere Menschen sollten noch mehr Wert auf frisches Obst und Gemüse legen als junge und sie sollten gutes Mineralwasser und viele Milchprodukte zu sich nehmen. Ich muss an meinen Schwiegervater denken, der sich nach dem Tod seiner Frau zunächst erstmal vor allem von Pudding ernährt hat. Immerhin ein Milchprodukt, aber voller Vitamine und Mineralien sicher nicht. Und auch Rainer Wirth erlebt in der Klinik, dass Vitaminmangel im Alter ein echtes Problem ist.
Zum Beispiel beim Vitamin B12 oder bei der Folsäure sehen wir bei 15-20% der über 80-Jährigen tatsächlich einen echten Mangel.
Tückisch ist, man selbst bemerkt so eine Fehlernährung erstmal nicht. Für Folsäure gibt es im Körper sogar einen Speicher, so dass ein Mangel erst nach Monaten auffällt. Dann können die Folgen bei beiden Spurenstoffen allerdings drastisch sein. Blutarmut, neurologische Probleme, schließlich geistige Ausfälle bis hin zu einer Demenz.
Das Problem bei den Ernährungsstörungen ist eben auch, dass sie überwiegend eine ganz unspezifische Symptomatik machen. Das heißt, die Patienten fühlen sich geschwächt, irgendwie ist was nicht in Ordnung, die Stimmung ist nicht gut, man kann sich schlecht konzentrieren. All diese unspezifischen Symptome, die es bei allen möglichen Erkrankungen gibt, die treten dann eben auf und werden eben nicht mit einem Ernährungsproblem in Verbindung gebracht.
Im Karl Weißheim in Mannheim ist das Mittagessen bereit zum Servieren. Erwartungsfroh, ich würde fast sagen ungeduldig, sitzt ein rundes Dutzend Seniorinnen und Senioren um die Tische. Die Grießsuppe haben sie bereits gelöffelt. Jetzt warten sie aufs Hauptgericht. Ich sitze gerade neben Hedi Joho.
Gucken Sie mal, was da draufsteht. Da haben wir so gerade so einen Plan. So, man kann nur eins wählen. Ne? Und das habe ich mir halt da gewählt. Lachsfilet in Dillsoße auf Wurzelgemüse.
So wie auch ihre Mitbewohnerin Helga Lenz.
Den Fisch, das Lachsfilet, das ist aber sehr lecker. Also aber wenn man Glück hat, schmeckt es trotzdem gut. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Das ist okay. Natur gemacht und wenn er dann nicht trocken ist, dann ist er gut.
Die Damen können das beurteilen. Früher haben sie zu Hause selbst gekocht.
Naja, ich bin alleinstehend, ich habe mir schon was gekocht, natürlich. Wenn man allein ist, man macht das schon nach seinem Geschmack. Ne?
Ist doch eine Umstellung dann von zu Hause da, das zu essen.
Ah nee, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ne? Das ist, wenn ich auf was Lust habe und das für mich selber mache, ist das anders. Man kann hier wählen von zwei Gerichten und je nachdem.
Längst nicht alle Seniorenheime achten so genau auf die Ernährung ihrer Bewohnenden wie das Karl-Weißheim. Ich habe es in einer Liste des Landes Baden-Württemberg gefunden, darauf Häuser, denen das ein besonderes Anliegen ist. Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kümmert sich um die Seniorenernährung. Es hat 2019 damit begonnen, sogenannte Vernetzungsstellen einzurichten. Inzwischen gibt es sie in fast allen Bundesländern. Zum Beispiel in Niedersachsen, wo Selina Wachowiak die Vernetzungsstelle leitet.
Wir haben eben genau diesen Auftrag, zu beraten, Wissen zu vermitteln, zu vernetzen und dadurch zu helfen, dass in Senioreneinrichtungen sowie mit Essen auf Rädern durch die flächendeckende Anwendung des DGE-Qualitätsstandards einfach die Ernährungssituation und das Essensangebot verbessert wird und eben auch die Ernährungssituation von zu Hause lebenden Senioren und Seniorinnen.
Den erwähnten Qualitätsstandard hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, erarbeitet und 2022 veröffentlicht. Basis sind wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, was ältere Menschen brauchen. Wie viel Protein und welches? Wie viele Kohlenhydrate, wie viel Fett. Aber auch, welche Vitamine und Spurenelemente. Einige Einrichtungen versuchen, diesen Standard umzusetzen. Etwa das Samariterstift im württembergischen Geislingen. Ich verabrede mich zu einem Gespräch mit Küchenleiterin Natascha Esslinger. Sie erzählt mir, dass sich auf dem Speiseplan des Heims vieles geändert hat.
Die unterschiedlichen Getreidearten, die es ja in unserer Vielfalt gibt, dass man die einfach auch einsetzt, zum Beispiel gerade Bulgur oder Couscous oder ja auch mal Graupen oder dass es nicht immer nur Kartoffelspätzle, Nudler, Reis gibt, sondern tatsächlich auch das ganze andere drumherum. mit angeboten wird, dann soll auf der Fettgehalt von Wurst und Käse geachtet werden.
Gebraten wird nur noch mit dem bekömmlichen Rapsöl, paniert nur noch in Ausnahmefällen. Fruchtjoghurt macht die Küche selbst, mit möglichst wenig Zucker. Getränke werden gar nicht mehr gesüßt. Obst und Rohkost gehören regelmäßig auf den Speiseplan. Freitags gibt es Fisch und Fleisch kommt in Geislingen nicht mehr bei jeder Hauptmahlzeit auf den Teller.
Samstags, da haben wir einen vegetarischen Tag. Es gab zumindest mal kein Gemotze. Das heißt schon mal sehr viel. Da haben es mir jetzt uns auch einfach so überlegt, weil samstags ist bei uns immer der Eintopftag. Im Hauptmenü gab es halt früher mal Bockwurst dazu oder anderes Würstle oder Rindfleisch oder Schweinefleisch im Eintopf. Und da haben wir jetzt einfach tatsächlich im Eintopf die Fleischkomponente weggelassen und es wurde echt gut akzeptiert.
Aber die Küchenleiterin hat auch festgestellt, woran die Bewohnenden nicht gewöhnt sind, das bleibt schon mal auf dem Teller liegen. Ich kenne das von mir selbst. Sellerie habe ich schon als Kind nicht gemocht. Das ist auch mit 60 nicht anders. Und noch ältere Menschen beim Essen für etwas Neues zu begeistern, ist schwierig, sagt Natascha Esslinger.
Wenn du selber noch recht jung bist und dich ganz anders ernährst, das ein bisschen zu übertragen auf die Senioren funktioniert nicht immer gut, weil es einfach nicht akzeptiert wird von den Bewohnern. Und weil es aber auch manchmal einfach gar nicht machbar ist, von der Zubereitung her und auch, weil wir ja doch gewisse Standzeiten haben zwischen Kochen und Ausgabe, dann nachher funktioniert dann manches nicht so und da sind wir jetzt einfach dran, das Ganze ein bisschen zu modernisieren.
Dafür bietet die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Fortbildungen für das Küchenpersonal an. Einrichtungen können sich zertifizieren lassen, wenn sie den Empfehlungen der Fachgesellschaft folgen. Fit im Alter heißt das Programm. Das Samariterstift bemüht sich genauso darum wie das Karl-Weiß-Heim in Mannheim, berichtet die Qualitätsmanagerin Lisa Weiß.
Wir haben Essen, was diesen Standards entspricht. Und die sind gut, wenn sich jemand umguckt, jemand Angehörige, die ja dann sehr kritisch mittlerweile auch darauf gucken, was bietet mir denn das Pflegeheim? Und gerade beim Thema Essen dann auch hinterfragen, wie gut ist es denn da, was dann mein Vater, meine Mutter, meine Oma, wie auch immer bekommt, ist es schon nochmal ein kleines Aushängeschild, was man dann nutzen kann.
Auch die Vernetzungsstellen des Bundesernährungsministeriums machen Angebote für Alten- und Pflegeheime oder die Anbieter von Essen auf Rädern. Zum Beispiel wissenschaftliche Vorträge über Mangelernährung oder Essen mit Diabetes. In Niedersachsen hat die Vernetzungsstelle im Jahr 2021 etwa 600 Interessierte erreicht, sagt deren Leiterin Selina Wachowiak.
Wir hier in Niedersachsen bieten zum Beispiel auch einen Speisenplancheck der Mittagsverpflegung an, halten Rezeptkarten bereit und wir haben selbst auch einen Podcast mit dem Titel Zu Tisch bitte, ein Ernährungspodcast aus Niedersachsen. Und der informiert über vielfältige Themen. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Folge zu Essen und Trinken bei Demenz.
Menschen mit Demenzerkrankungen haben spezielle Bedürfnisse, was das Essen angeht. Der Geschmacks- und Geruchssinn kann nachlassen. Das ist lange Zeit kaum berücksichtigt worden. Damit es einem Menschen mit Demenz weiterhin gut schmeckt und er genug isst, muss die Küche stärker würzen. Als ich mich aber mit dem Thema Ernährung bei Demenz näher beschäftige, lerne ich schnell, ein paar mehr Gewürze allein reichen nicht aus. Wenn das Vergessen einsetzt und das Gedächtnis zunehmend neblig wird, betrifft das nicht nur Personen und Orte, sondern auch das Essen. Gunther Eckert forscht darüber. Er ist Professor am Institut für Ernährungswissenschaft der Universität Gießen.
Es ist so, dass sich auch im Gehirn Veränderungen ergeben und dass Erinnerungen an Geschmäcker sich verändern. Und dass zum Beispiel jemand, der unheimlich gerne, keine Ahnung, Knödel mit Sauerkraut gegessen hat in seinem Leben, auf einmal eine Aversion dagegen hat, weil es nicht mehr schmeckt oder weil es Probleme macht beim Kauen. Und da sind wir beim weiteren Punkt, was das Essen bei Demenz zunehmend einschränkt. Das sind Veränderungen auch wieder in der Nervenstruktur. Und zwar ist es so, dass unsere Kau- und Schluckmuskulatur direkt durch Nerven gesteuert wird, die ihren Ausgangspunkt im Gehirn haben.
Wenn eine Demenz diese Verbindung zwischen Gehirn und der Muskulatur beeinträchtigt, können die Betroffenen deshalb bestimmte Dinge nicht mehr essen. Die Muskulatur um den Mund weiß mit der Nahrung nichts Rechtes mehr anzufangen. Es kann helfen, sie klein zu schneiden oder zu pürieren. Das hilft auch anderen älteren Menschen mit Zahn- oder Gebissproblemen. Bei denjenigen, die an Demenz erkrankt sind, kommt aber noch etwas hinzu, wie Natascha Esslinger beobachtet.
Vergessen sie es tatsächlich. Wie man isst, was man isst und wie man auch Besteck benutzt, wird vergessen. Deswegen gerade dieses Angebot des Fingerfoods, weil die viel dann anfangen mit dem Finger zu essen. Und ja, und dann haben die dann diesen erhöhten Kalorienverbrauch durch diese vermehrte Bewegung, weil die da wirklich die ganze Zeit auch nachts nur am Spazierenlaufen sind. Und da wollen wir dann so Stationen anbieten, wo es dann immer so Kleinigkeiten gibt, wo sie sich einfach so geschwind während dem Laufen in den Mund schieben können. Einfach, dass immer gewährleistet ist, dass die ordentlich essen.
Weil sie so viel laufen, sind Demenzkranke besonders gefährdet, nicht ausreichend zu essen. Da hilft es ihnen, wenn die Nahrung schön bunt ist. Denn starke Reize erreichen Menschen mit Demenz eher. Rote Paprika kommt besser an als ein Stück Käsebrot. Wenn die Nahrung appetitlich angerichtet ist und man mit ihnen gemeinsam isst, auch dann essen die Betroffenen lieber. Natürlich freuen sich darüber alle Seniorinnen und Senioren. Bei Demenzkranken ist es aber noch wichtiger. Gunther Eckert ergänzt:
Da sollte man also unbedingt auch sagen, dass man auf die Trinkmenge achtet, denn allgemein im Alter nimmt das Durstgefühl nach. Das ist ein ganz normaler physiologischer Vorgang im Alter. Und das ist bei den Demenzkranken noch mal extra ausgeprägt. Die vergessen, selbst wenn man denen die Trinkmenge hinstellt, sozusagen auf ihr Zimmer oder wo sie sich aufhalten, vergessen die dann trotzdem zu trinken, obwohl die Flasche da steht, weil sie gar keinen Durst haben. Und da muss man ganz extra drauf achten, damit die entsprechend sich mit Wasser oder Getränken versorgen.
Auch beim Mittagessen im Karl-Weißheim ist das Trinken immer wieder ein Thema. Denn von selbst denken nicht alle daran, fällt mir auf. Deswegen erinnert das Personal die Bewohnerinnen regelmäßig daran, auch bevor sie den Nachtisch bekommen.
Was gibt's heute? Ananas? Ich werd verrückt. Die mag ich. Lieber als Melone. Das gehört halt bei uns zu den letzten Freuden, die wir noch haben. Und wenn jemand gerne isst, ich lege schon noch Wert drauf.
Oh Jesus.
Der Tee ist umgefallen, aber gleich ist jemand mit dem Lappen zur Stelle und serviert dann auch mir eine Schale mit Ananasstückchen. Frisch und lecker. Hedi Joho hat ein ganz anderes Leibgericht.
Diese Matsches und Kartoffeln, diese Salzkartoffeln. Also das ist für mich Lieblingsessen. Meine Mutter mochte keine Matsches und es waren auch andere Matsches. Die waren mit Gräten und die sind ohne Gräten und die sind gut.
Qualitätssiegel für Heime, bessere Information und Vernetzung derjenigen, die mit der Seniorenernährung zu tun haben. Das klingt alles sinnvoll, aber eine große Frage bleibt. Verändert es wirklich etwas? Abschließend beantworten kann mir das niemand. Bisher ist zum Beispiel nicht ausgewertet worden, ob alte Menschen zufriedener sind oder sogar gesünder, wenn sie in einem zertifizierten Heim leben. Dafür gibt es diese Initiativen noch nicht lange genug. Ebenfalls ganz neu ist ein Ansatz aus der Forschung, den die Nürnberger Wissenschaftlerin Dorothee Volkert verfolgt.
Wir wollen versuchen, durch ein neues Lebensmittelprodukt, ein Pulver, was man in die normalen Mahlzeiten integrieren kann, eben die Mahlzeiten gehaltvoller zu machen und dadurch eben die Ernährung zu verbessern und auch den Appetit begleitend zu verbessern.
Entwickelt wird das gehaltvolle Pulver am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik in Freising. Susanne Gola arbeitet an diesem Zentrum der lebensmitteltechnologischen Forschung.
Die Pulvermischung, die enthält einerseits proteinreiche und andererseits ballaststoffreiche Zutaten. Die beiden Bestandteile sind in der Ernährung von Senioren besonders wichtig und häufig werden dort eben die notwendigen Mengen nicht erreicht. Und hier haben wir uns dann dazu entschieden, die aus pflanzlichen Quellen einzusetzen, weil es so möglich ist, dass die Produkte auch nachhaltig produziert werden können.
Proteine sind gerade für Seniorinnen und Senioren wichtig, denn sie bauen die Muskulatur auf. Ist sie zu schwach, besteht die Gefahr, dass die Menschen stürzen. Sie müssen sich eine Weile schonen und verlieren dabei weiter Muskeln. Oft der Beginn eines Teufelskreises. Der zweite Bestandteil des Pulvers, die Ballaststoffe, ist gut für die Darmbakterien. Sie tragen dazu bei, dass gerade Ältere vor vielen chronischen Krankheiten geschützt sind. 6 verschiedene Geschmacksrichtungen haben die Ernährungswissenschaftler entwickelt, unter anderem aus Erbsen, Kürbis, Reis und Mandeln. Gedacht sind sie zum Mischen mit Joghurt, Soßen oder Suppen. Ausprobiert haben ältere Menschen die Pulver auch schon.
Da ist rausgekommen, eigentlich das, was wir uns erhofft haben, dass es jetzt ja eher neutral aufgefasst wurde. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass jemand gesagt hat, dieses Pulver, das mag ich so gerne, das würde ich jetzt auch pur essen. Das haben wir aber auch nicht erwartet, weil wir es eben als Ergänzung geplant haben. Es wurde aber auf jeden Fall nicht negativ bewertet.
Die Forschenden haben mit einer Studie begonnen, bei der die Teilnehmenden täglich insgesamt 50 Gramm des Produkts zu sich nehmen. Etwa 5 gehäufte Esslöffel voll. Das ist ungefähr die Menge an Proteinen und Ballaststoffen, die vielen Seniorinnen und Senioren fehlt. Ein Teil der Probanden absolviert zusätzlich ein angeleitetes Sportprogramm. Ein anderer Teil macht nur Sport und ernährt sich wie gewohnt. Nach 12 Wochen wertet Dorothee Volkert aus, wie es um den Ernährungszustand der Teilnehmenden steht, um ihre Muskulatur und ob sich ihr Appetit verbessert hat.
Also das sind jetzt halt die Musterverpackungen. Und für die Studie wird das dann aber in kleinen Portionspäckchen abgepackt, dass dann jeden Tag die definierte Menge verwendet werden kann. Unsere Vorstellung ist, dass die Gruppe, die beide Interventionen macht, also Ernährung mit Bewegung kombiniert, am besten abschneidet. Aber das ist natürlich jetzt noch spannend, wie es tatsächlich ausgeht. Und dann wäre es schön, wenn das Produkt tatsächlich in die Umsetzung käme, wobei das relativ einfach, glaube ich, dann auch in größerem Maßstab herzustellen wäre.
Anders als viele Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt wäre dieses mögliche Produkt wissenschaftlich geprüft. Von denen gibt es nicht allzu viele. Rainer Wirth vom Marienhospital Herne deckt den zusätzlichen Nährstoffbedarf bei seinen Patientinnen und Patienten durch sogenannte bilanzierte Trinknahrung ab. Deren Basis ist Molkeprotein. Er sagt aber, Vorbeugen wäre noch wichtiger. Dass also die Hausarztpraxis stärker auf die Ernährung achtet. Dafür gibt es inzwischen eine ärztliche Zusatzbezeichnung, Ernährungsmedizin.
Da haben inzwischen schon viele tausend Ärzte Kurse besucht und diese Zusatzbezeichnung erlangt. Also es wird besser, aber es ist immer ein langer Prozess. Und was wir uns eben wünschen, ist wirklich das Screening, dass jeder Patient diesbezüglich angeguckt wird, vom Hausarzt sozusagen erkannt wird und eine Abklärung entsprechend in die Wege geleitet wird. Wir wären zufrieden mit einer Ü70-Untersuchung, wären wir sehr dafür.
Genau wie Kinder bis zur Pubertät regelmäßig untersucht werden, müsse es dieses Angebot für ältere Menschen geben, meint der Geriater. Auch für Gesunde. Und die Essgewohnheiten sollten immer eines der Themen beim Gespräch in der Arztpraxis sein. So könnte schon früher etwas gegen Mangel oder Fehlernährung unternommen werden. Gerade bei denjenigen, die im Alter zu Hause leben, oft allein und ohne regelmäßigen Besuch, dem vielleicht auffallen würde, wenn der Mensch an Gewicht verliert. Als ich das höre, muss ich wieder an meinen Schwiegervater denken. Auch er war viel allein. Meine Frau und ich wohnen fast 1000 Kilometer entfernt. Wie lange es wohl gedauert hätte, bis ich bei ihm einen Gewichtsverlust bemerkt hätte. Und einfach Essen auf Rädern bestellen ist eben auch so eine Sache. Lena Weiß, die Ernährungswissenschaftlerin des Mannheimer Altenheims, weiß um die Probleme.
Durch meine kurzen Tätigkeiten, jetzt zum Beispiel beim ambulanten Pflegedienst, ist schon auch so, dass man mitkriegt, naja, es schmeckt halt auch nicht so gut. Das heißt, ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial nach oben, weil es eigentlich eine gute Möglichkeit ist, ältere Menschen auch noch zu Hause ausgewogen zu ernähren. Es gibt aber auch viele Einrichtungen, die einen Mittagstisch komplett nach außen hin öffnen. Und das sind Sachen, die sind richtig gut. Weil da haben die Senioren halt die Möglichkeit, es ist nicht so teuer erstens, es ist meistens in der Nähe. Und manchmal sogar gibt es auch Einrichtungen, die auch noch beliefern.
In Mannheim sind zum Essen auch diejenigen eingeladen, die in einer benachbarten Einrichtung des betreuten Wohnens leben. Wertvoll sind solche Angebote vor allem, wenn die Ernährung wirklich ausgewogen ist. Häufig ist sie aber im Hinblick auf die Kosten optimiert. Die finanziellen Mittel sind für alle ein Thema, die mit dem Essen für ältere Menschen zu tun haben. Für Lieferdienste genauso wie für Heime. Die Inflation hat diese Situation noch verschärft.
Wir haben jetzt mittlerweile pro Tag, pro Bewohnenden um die 7 Euro für den ganzen Tag. Das heißt für Frühstück, für Mittagessen und für Abendessen. Gerade halt jetzt, wo eh alles teurer geworden ist und wo man sagen muss, dass leider bei den Kostenverhandlungen, die ja unsere Einrichtungsleitung auch immer mit den Kostenträgern führt, das leider gar nicht berücksichtigt wurde, also dass eben alle Lebensmittelpreise gestiegen sind. Das spielte wohl keine Rolle. Also dafür gab es zum Beispiel für ein Pflegeheim nicht mehr Geld. Und dann muss man jetzt halt schon schauen, wie man es kalkuliert.
Noch genauer als früher wird jetzt darauf geachtet, dass möglichst wenig übrig bleibt. Das bedeutet, so zu kochen, dass es den Menschen schmeckt und dabei natürlich nahrhaft und vielseitig. Eine ständige Herausforderung, nicht nur für den Lieferdienst des Essens auf Rädern, zu dem mein Schwiegervater sich schließlich durchgerungen hat. Er ist damit ganz zufrieden, sagt er mir. Ich denke, so ist es besser, als sich nur von Pudding zu ernähren. Und doch, es gibt immer mal wieder etwas, das ihm nicht schmeckt. Für solche Tage hat er ein paar leckere Dinge eingefroren. Schmackhaft, gesund, preisbewusst und ausgewogen zu kochen, es ist eine echte Herausforderung. Auch für die Küchenchefin Victoria Karashehili, die gerade wunderbar duftende Ananasstückchen für den Nachtisch portioniert.
Das ist manchmal auch schwer abzuschätzen. Manche Rezepte nehmen die Bewohner gut auf, manche Rezepte nicht so ganz gut. Die Rezepte, die nicht so gut angekommen waren, probieren wir vielleicht nach ein paar Wochen nochmal, damit man guckt, ob vielleicht an was anderem lag. Weil wenn es warm ist zum Beispiel, die Bewohner essen viel weniger, wird kälter, die essen auch viel mehr. Merkt man auch, dass manchmal denkt man, oh, die Portionen sind zwar gut, aber manchmal kommt der Anruf, wir haben zu wenig. Das ist für uns dann so, haben wir gut gemacht.
Gesunde Ernährung im Alter, was der Körper von Senioren braucht. Ein Feature von Helmut Nordwig. Sprecher Robert Frank, Regie Stefanie Lasay, Ton Hermann Leppich und die Redaktion hatte Martin Meyer.